and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und schönen guten Tag und herzlich willkommen, alle Begrüßungsformen gleichzeitig hintereinander, hier bei einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Schön, dass ich mal wieder euer Gregor sein darf, aber natürlich umso schöner, dass jemand auch euer Wirt sein darf.
Ja, ich darf heute Wirt sein und wir reden natürlich über Sonic Prime.
Hast du es wirklich vergessen, was es wieder war?
Ich wollte Sonic Mania sagen, aber es ist gar nicht Sonic Mania.
Weißt du, in der Voraussicht, wir sitzen jetzt hier bei mir daheim und wollten jetzt podcasten. Werden wir gleich noch über das Thema sprechen, aber ich habe es ja eh schon gesehen. Mhm. Und ich wollte gucken, ob auf Netflix irgendwas so Dragon Ball-mäßiges läuft oder vielleicht irgendwas anderes. Hatten die jetzt nicht da bei Netflix, aber dafür habe ich Sonic Prime erblickt. Und ich meine, Sonic ist auch ein Super Saiyajin.
Ja, an sich schon. Und muss ja auch die 7 Chaos Emeralds sammeln.
Stimmt, das ist, wie viel sie da geklaut haben eigentlich, ne? Inspiriert worden sind bei Sonic.
Aber laufen da nicht die alten Dragon Ball Z-Filme so Bio-Broly und so weiter?
Ich dachte eigentlich auch, also ich habe die Suche benutzt und der hat mir jetzt nicht wirklich groß was rausgeworfen.
Ah, okay, das heißt, sie haben die mittlerweile wieder runtergenommen.
Es könnte die Frage sein, aber Netflix müsste schlau genug sein. Schreiben die Dragon Ball zusammen oder auseinander? Weil eigentlich gehört es ja auseinander. Dragon Ball, ne? Und nicht Dragon Ball. Also aber manche haben es ja zusammengeschrieben.
Im Deutschen schreiben wir es aber gerne zusammen.
Ich versuche mich immer auch da, also bei all den mittlerweile 30 Jahren oder sowas, wo man damit irgendwie verbandelt ist, ich kann es dir nicht zu 100% sagen, je nachdem, aus welchem Land man irgendwelche Medien konsumiert.
Ja, schreibst du Son Goku mit oder ohne Bindestrich?
Ohne, aber ich schreibe auch Kuririn.
Ja, okay, komm.
Nein, ich habe mich mittlerweile an Krillin gewöhnt, aber es war natürlich sehr ungewohnt für die Manga-Leser.
Ja, absolut.
Damals gelesen. Ihr habt es da draußen schon gehört, ihr habt es am Titel nochmal dann gelesen. Ich wollte mich mit dir sowieso nochmal bei Zeiten nochmal hinsetzen und wieder ein bisschen podcasten. Wir werden auch ein bisschen dann über das eigentliche Thema nochmal ein bisschen eruieren. Du warst ja nochmal in Japan unterwegs.
Ja.
Jetzt. Ich wollte mal ein bisschen so Revue passieren lassen und schauen. Dann da hast du ja bestimmt ein paar nette Sachen entdeckt, erlebt und so weiter.
Japan ist eigentlich Videospiel und Anime-Land schlechthin, deswegen ist es immer für mich sehr, sehr spannend oder für uns oder für auch euch da draußen, die das da zuhören. Das ist immer so ein Mecker für solchen ganzen Nerd-Geschüssel.
Genau, wir werden das anknüpfend hinten dran nochmal machen, weil wie wir mittlerweile seit einigen Tagen wissen, also wo wir es hier gerade aufnehmen, Akira Toriyama, der Schöpfer hinter der Dragon Ball Serie, Dr. Slump, Sandland ist ja wieder relativ aktuell zum Beispiel, das war eigentlich nur ein One-Shot Manga oder zusammengefasst zu einem One-Shot, was jetzt auch nochmal als Videospiel rauskommt, aber natürlich auch in Videospiel-Hinsicht als der Character-Creator, Character-Designer bei Dragon Quest, Chrono Trigger und vielen anderen Games ist verstorben. Überraschend für mich, muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt nicht seinen Gesundheitszustand irgendwie gemonitort oder irgendwie im Blick gehabt.
Ja, es kam gleich für uns alle sehr überraschend, weil das kam einfach am nächsten, also am 8. März wurde es ja bekannt gegeben, aber er ist ja schon am 1. März verstorben, aber seine Familie hat natürlich ausdrücklich darum gebeten, dass diese Nachricht erst ein bisschen später nach seiner Beerdigung dann halt in die Welt herausgegeben wird. Und ich kann kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich bin an dem Tag gerade aus Japan zurückgeflogen, hatte meinen Zwischenstopp in Dubai, musste da 9 Stunden sein. Und das Erste, was ich mache, war, okay, mach erstmal hier die schöne WLAN-Verbindung und guck mal kurz auf Social Media.
Auf Weibo. Ach nee, das war bei mir, wo ich kein richtiges Social Media gekriegt habe in Shanghai, wo ich Zwischenstopp
war. Nee, Dubai hat normales Social
Media. Dubai kann alles.
Ja, er macht da das Social Media an und dann sehe ich dann so den ersten Tweet, also Rest in Peace Akira Toriyama. Ja gut. Da hat mal jemand sich mal wieder so ein Gag.
Ja, mal wieder schlechte Jokes, dafür habe ich keinen Nerv jetzt.
Genau, weil irgendwie wieder, es ist halt immer unglücklich, wenn jemand Schwarz-Weiß-Bilder benutzt.
Ja.
Welche Pressemitteilung und so weiter und so fort. Ich weiß auch letztens, Charles Martinet hatte ja auch irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Bild gehabt, von Nintendo gepostet. Ich dachte so, oh shit,
oh no.
Stimme von Mario.
Oh no, und jetzt ist er rum, Charles Martinet ersetzt wurde.
Ja.
Nein, aber dem war ja nicht so.
Er war ja nicht so, er war nur im Ruhestand. Und dann dachte ich so, ja, Akira Toriyama, ja. Und dann scroll ich ein bisschen weiter und dann sehe ich dann so, oh, jetzt kommt das offizielle Statement von Toei Animation.
Ja, Schock. Ja, ey, ich kann mich aber, was ja nicht so lange her ist, auch noch gut erinnern. Ich bin Freitagmorgens in deutscher Uhrzeit aufgewacht und kurz mal dann aufs Handy geschaut, was da so die News oder ich mach mal so Twitter oder so, Entschuldigung, X, mache ich dann an. Und das scrollt so rüber, ich fand seine Mangas immer ganz toll und so weiter. Und es hört sich irgendwie so ein Nachruf an, ne? Und ich scroll so ein bisschen weiter und ich sag sogar laut, oh nee. Na, also gerade in der Hinsicht, ich habe ja in der Zwischenzeit, falls ihr auf YouTube oder sonst mal vorbeigeschaut, ich hatte nochmal den inneren Drang, auch nochmal ein kleines Video dazu zu machen, wie viele Leute, die auf YouTube nochmal Content createn, zum Beispiel, da sind sehr viele nochmal Reminiszenzen, Beileidsbekundungen mit dabei. Ich habe das auch nochmal ein bisschen speziell auf Videogames gemünzt, aber in meinem Alter zumindest wird, wenn du mal dahin kommst oder so, ja, es fängt ja schon auf die eine oder andere Art an, dass viele Leute, die Kunst geschaffen haben, die man konsumiert hat in seiner Kindheit oder Jugend, die waren ja da in den meisten Fällen schon erwachsen. Das heißt also, die sind jetzt im Alter oder ins Alter, wo durchaus auch mal die entweder schon älter sind oder vielleicht auch mal jünger versterben. Wir hatten es mit Kentaro Miura erst vor 3 Jahren, das ist jetzt schon gehabt. Der war auch erst irgendwie so Anfang, Mitte 50.
Und auch der, ich habe seinen Namen vergessen, tut mir leid.
Der Yu-Gi-Oh!
Autor oder Mangaka,
der jemanden gerettet hat.
Der jemanden gerettet hat und dann auch leider ertrunken ist. Ist ja auch vor kurzem verstorben.
Eben, und dieses von wegen, also ich will nicht sagen, dass ich mich dran gewöhnt habe, aber es ist nichts mehr, was so unerwartet kommt, wenn jetzt so die Helden der Kindheit oder die Leute, die viel, die Sachen gemacht haben, die einem viel bedeuten, dann verschieden sind. Mhm. Bei Toriyama hat es tatsächlich wieder so, das ist mir intern nahe gegangen, muss ich sagen.
Mir tatsächlich auch, weil wie auch viele andere Leute dann auch seine Werke konsumiert haben, viele haben auch Dragon Ball als sozusagen als großen Eingang genutzt, um in diese Manga-Anime-Welt überhaupt einzudringen. Also immer, ich habe auch sehr oft sehr viele Tweets gelesen, weil es ging mir auch sehr nahe und ich musste dann irgendwie das verarbeiten, indem ich dann überall durchscrolle und mir anschaue, was andere dazu geschrieben haben. Und viele haben dann auch immer geschrieben, ja, Dragon Ball, einer meiner ersten Anime, Dragon Ball, mein erster Manga und so weiter. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil er hat einen sehr, sehr großen und wichtigen Stellenwert, gerade hier bei uns im Westen.
Also selbst bei jemandem wie mir, wegen Dragon Ball, das war etwas, was mich quasi zum Manga-Fan gemacht hat. Mhm. Wir hatten ja schon mal in Anführungsstrichen eine Art Dragon Ball Podcast gemacht vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube mit Marco.
Mit damals. Marco, genau.
Zusammen. Wir hatten ja eh gemischt nochmal ein paar verschiedene Mangas und Animes. Und wir wollen da jetzt nicht natürlich so haarklein von Punkt A bis Punkt Z und so weiter. Aber ich glaube, das wird eher mehr so ein bisschen eine Aufarbeiten und ein bisschen drüber quatschen einfach, was Toriyama und Toriyamas Arbeit so für einen bedeutet hat. Mhm. Für mich, der eben die Mangas zur Uni-Zeit dann entdeckt hat und wo ich mich jeden Monat auf einen neuen Band gefreut habe, wo ich genau noch so, das sind so die Gedanken, die mir in den Kopf wieder geschossen sind, als ich drüber nachgedacht habe, hey, ich saß im Bus auf dem Weg zur Uni und dann habe ich den Band, wo das erste Mal das mit Super Saiyajin auftaucht, was man vorher auch noch nicht, gab es ja nicht die Serie vorher zum Gucken oder Infos hattest du nicht und dann, shit, Son Goku verwandelt sich und ich sitze nur da und bin komplett geplättet. Oder zum Beispiel, dass der Piccolo-Arc zu Ende gegangen ist, wo dann dieser große Endkampf war und dann, shit, die Geschichte, ich muss zum nächsten Band warten, bis es so weitergeht. Ich war total, total angespannt immer. Und das sind so, mich hat wenig mitgenommen. Ich glaube auch zu einer gewissen Art. Ich will jetzt nicht das schaffen, wo du ja mit jemandem wie Jackie Chan dann direkt vergleichen. Mhm. Aber ich bin ja auch Martial Arts Fan und dasselbe Regal ist voll mit Jackie Chan Film hier. Und Jackie Chan verband Action auch mit Humor auf eine Art. Ne? Bei Dragon Ball war es vielleicht ein bisschen getrennter, aber dieses humorvolle Schelmische hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, gerade von den frühen Dragon Ball Mangas. Und wenn dann noch die Action-Spieler dazu kamen, war es ja umso cooler.
Ich glaube, Toriyama und Jackie Chan, die waren auch Fans voneinander. Ja. So war das. Also es gibt auch ein Bild von denen, wo ich glaube, Toriyama halt so seine ersten Geschichten, die mit Son Goku stattfanden als kleines Kind, so ein bisschen an Jackie Chan-Film orientiert.
War Jackie Chan in irgendeiner hier Dragon Ball-Parodie? Da gibt es ja auch diese Billo-Filme, die in Japan gedreht wurden.
Nicht, dass
ich glaube wüsste. Nicht, dass. Ne? Es gibt ja andere Parodien, nicht Parodien oder zumindest nachgemachte Filme mit dem Franchise.
Ja, aber gab es nicht ein Videospiel, wo sie dann Son Goku rausgenommen haben und Jackie Chan eingebaut haben auf dem NES? Oder irgendwas in dieser Richtung war da, ich weiß.
Also es gibt ja das Jackie Chan Videospiel für NES und PC Engine, was so ein Side-Scrolling-Action-Game ist, wobei du kannst vielleicht sagen, dass viele Games so ein bisschen Journey to the West inspiriert sind, was natürlich auch die Grundlage ist und eventuell wurde da Jackie Chan nochmal reingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob da 1:1 irgendwas ersetzt wurde.
Ja,
Jackie Chan ist der Protagonist von Enslaved, Journey to the Odyssey to the West.
Oder? Odyssey to the West, und wer ist dann das Schwein?
Sammo Hung.
Nee.
Würde ich gucken, ganz ehrlich.
Würde ich auch.
Wobei, wir haben ja schon Journey to the West mit Jackie Chan bekommen. Da war Monkey?
Er war nicht Monkey.
Wer war er?
Jet Li war das. Jet Li war der Affe.
Und wer war Jackie?
Jackie Chan war der Typ, der betrunken war und die ganze Zeit behauptet hat, er wäre unsterblich.
Mhm.
Und Jet Li war der...
Jet Li war Monkey mit Prosthetics. Ne?
Also er war Monkey und er war ein Haar von Monkey, der dann als Mönch unterwegs war.
Of course.
Also Journey to the West, also beziehungsweise Forbidden Kingdom, der Kampf zwischen Jet Li und Jackie Chan, ist das einzig Gute an diesem
Film. Also es ist auch das Einzige, woran man sich an diesen Film erinnern müsste, ne? Dass du endlich mal diese zwei Speerspitzen der Unterhaltung gesehen hast. Ja. Ey, aber mich würde es absolut nicht wundern, dass... Jackie Chan, natürlich. Ja, er sah nicht aus wie Jackie Chan, er sah mehr aus wie so wie diese Power-Tolle Jackie Chan.
Ja,
aber ich hab schon gelacht.
Der Name hat
Jackie
schon gesagt. Ja.
Der ist auch offiziell Jackie Chan, ne? Das war nicht nur in der deutschen Übersetzung.
Ich glaube, der heißt in der offiziellen Version Jackie Chan.
Ja. Hat den Mond weggeballert, damit Son Goku sie nicht verwandelt.
Yes.
Beim Kampfturnier.
Ich denke mir auch einfach so, holy shit, die ganzen Gezeiten und so weiter kommen alle durcheinander.
Ist mir egal.
Also scheiß auf den Mond ist weg.
Ja, Jirobi hat es besser gemacht, ne, mit dem Schwanz absäbeln.
Ja, Schwanz abhaken, aber Piccolo hat das dann auch wieder nochmal gemacht.
Das machen alle.
Ja, alle machen mal eine kurze Brot weg.
Er hat sie natürlich dann sehr, sehr gewonnen. Aber es sind so die Gedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Und bei mir kommt ja nochmal, wie gesagt, nochmal die Videogame-Verbindung nochmal stärker zum Tragen. Einfach, dass so dieses, immer wenn ich auf ein Toriyama-Design geguckt habe, wenn es dann so Cover-Designs ist oder wenn der Charaktere für ein Spiel gemacht hat, ich hatte immer das Gefühl, ich sehe so ein Abenteuer in einem Bild zusammengefasst. Ne? Gerade so auf Spiele-Covern so, oh, das ist eine Welt, in der ich ganz gerne sein möchte. Und dann hat sich das auch häufig für die Spiele bewahrheitet. Genauso wie es auch, wenn er bei Spielen natürlich mehr der Charakter-Designer gewesen ist, das heißt, die Charaktere selbst und die Welt und das Writing, da müssen natürlich Leute dabei gewesen sein, die das dann entsprechend so aufgefüllt haben.
Hm.
Aber irgendwie, also dadurch, ich verstehe auch, wenn ich Toriyama-Design sehe, das ist für mich eben Manga. Wenn ich an Manga denke, denke ich an Toriyama-Art-Design. Und irgendwie, mir ist wieder aufgefallen, wie enorm viel ich einfach in meinem eigenen Interessenbereich habe, was von Toriyama gemacht wurde.
Ja, also bei mir ist es halt mit dem Videospielen, ich habe da wenig Berührungspunkte mit, aber ja, es ist halt immer, es hat sehr viel Wiedererkennungswert.
Bist du kein großer Gogo Ackmann-Fan für Super Nintendo?
Ja, oder Blue Dragon-Fan für Xbox 360.
Blue Dragon war in Ordnung.
Vollkommen
in Ordnung.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Xbox 360 gehabt und als ich dann eine hatte, war es dann für mich so, ach ja, gibt's noch andere Spiele, ne, aber...
Ist okay. Du kannst ja, dafür aber, wenn man eben auf Toriyama-Design steht, ihr könnt euch auch ganz gerne einfach mal, weiß nicht, ob das Sinn ergibt, ob ich das jetzt so als Audio hier nochmal dran packe, weil wir wahrscheinlich über ähnliche Punkte nochmal rübergehen, aber mein Video dann nochmal anschauen bei Gelegenheit, weil da habe ich auch nochmal so ausgeführt, wie das so videospieltechnisch ist und wie das zusammenkommt. Einfach Dragon Quest sind so Märchenspiele, in die man sich reinfallen lassen kann mit unterhaltsamen, lustigen Charakteren und eben mit diesem Toriyama-Touch, der das Ganze nochmal so ein bisschen magischer macht.
Ja, und er hält auch seinen Humor. Also,
ja, Puff Puff.
Puff Puff. Wollte ich gerade sagen.
Puff Puff ist 1:1 drin.
Ja, aber mit Slimes.
Mit Slimes, genau. Da gibt es ja eine Szene in Dragon Quest 8 oder sowas, da kannst du hingehen und für Puff Puff bezahlen. Musst du so eine Augenbinde als Spieler, also nicht der Spieler nicht vor dem Fernseher, aber dein Spielercharakter. Und dann sieht man, wie der sitzt und so eine Dame mit zwei Slimes dann das Motorboot macht.
Ja, und was Puff Puff bedeutet, kann ich euch nur empfehlen, kurz in den Manga reinzuschauen, weil die deutsche Anime-Version, die hat es ja geändert.
Oh, was hat sie gemacht?
Er hat immer die Handbewegung gemacht. Aber dann Bulma aber gesagt, ja, dann können wir doch gemeinsam Kuchen backen.
Kuchen backen, backe, backe, Kuchen.
Backe, backe, Kuchen.
Backe, backe, Kuchen. Ach nee, das ist Roger Rabbit.
Die haben das natürlich rausgeschnitten. Also vor allem die Anime-Version, da gab es am Anfang ja so einige Sachen, die geändert werden mussten, die dann auch innerhalb der Staffel dann geändert
wurden. Meinst du das fürs deutsche Fernsehen speziell oder allgemein?
Fürs deutsche Fernsehen.
Fürs deutsche Fernsehen, weil ich meine auch, mich irgendwie erinnern zu können, dass da so, das senden wir am Nachmittag hier?
Ja, also sind einige Nacktstellen von Bulma, die, glaube ich, rausgeschnitten wurden. Und zum Beispiel Kamehameha, hieß ja nicht Kamehameha, das war ja die Schockwelle der alten Ahnen.
Natürlich ist es die Schockwelle
und
der alten Ahnen.
Die Jindu Jun, seine Überschallwolke, hieß Überschallwolke. Aber der Name Krillin ist drin geblieben. Ich glaube, es liegt unter anderem auch daran, weil man in der Anime-Version sich dann bei der französischen Version bedient hat.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine ja auch, da den eigenen Song gemacht finde, deine sieben Dragon Balls.
Classic.
Ist ein Classic, aber natürlich die japanischen Themes sind auch, die dann später benutzt wurden, um daraus die deutsche Version zu machen, sind natürlich auch sehr einzigartig. Gerade die Anime-Serie, das hatte ich auch wahrscheinlich im anderen Podcast dann ausgeführt, das war ja, als die gestartet ist, hatte ich natürlich Dragon Ball schon längst gelesen. Das war, wann war das? 2000, 2001?
99
schon. Da hatte ich ja die Geschichte erzählt, dass ich ja deswegen in der Bravo Screen Fun war mit meiner
mit deiner Homepage,
mit meiner Website, Rex Affengeile Homepage. damals auf Uniservice.
Nicht RPG-Heaven, sondern Affengeile Homepage?
RPG-Heaven ist der Rollenspielteil von Gregs Affengeile Homepage gewesen. Die Gregs Affengeile Homepage.
Das
hatte drei Bereiche übrigens, das erklärt, warum ich nichts an der Uni geleistet habe. Sondern den ganzen Tag dann an den sündhaft teuren Workstation saß und mir Dragon Ball und Sailor Moon Bilder rausgesucht habe, während die anderen richtige Sachen studiert haben. Gregs Affengeile Homepage hatte den RPG-Heaven für die Rollenspiele. Es hatte die Anime-Corner für meine Anime-interessierten Sachen, zum Beispiel Steckbriefe von Sailor Moon oder Dragon Ball Manga Recaps.
Recaps hast du geschrieben.
Genau, ich habe kleine Recaps geschrieben und die dann, je nachdem, wenn die Mangas erschienen sind, dann nach und nach aufgefüllt und dann so mal so Bildergalerien von und Steckbriefe, sowas wie Bubblegum Crisis oder City Hunter, solche Sachen, also die mich dann speziell interessiert haben. Es war ja nicht so, dass du im deutschsprachigen Internet so viel hattest, das war ja eh so Wildwest damals alles.
Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dir den Manga irgendwann mal zu kaufen? Also du musst ja irgendwo anders ja schon darüber gelesen oder sich informiert haben?
Ich glaube, es war mir, also es ist nicht so, dass ich gar kein Interesse oder so, ich habe ja auch natürlich gerne Animes geschaut und gerade auch zu der Zeit, wo der Manga rausgekommen ist, ein guter Kumpel von mir war sehr aktiver VHS-Käufer, also der hatte sowas Evangelion in großen VHS-Boxen und alles drum, da hat er mir immer ausgeliehen, dass ich mir die angucken kann und natürlich von Anno dazumal im TV immer die Serien wie Captain Future und dann die anderen geschaut, das war ich schon Anime interessiert. Ich habe weniger Comics gelesen, muss ich sagen. Die einzigen Comics, die ich als Kind gelesen habe, waren lustige Taschenbücher.
Mhm.
Auf die lasse ich auch nichts kommen. Ja, die haben mir Deutsch beigebracht. Das sieht man, das erkennt man dann hier, ne? Hollerö.
Du sagst ja immer noch, ey, Wirt, hast du noch einen Taler? Ich habe hier ein paar Kreuzer.
Hast du noch einen Taler? Wer den Heller nicht ehrt, wer den Kreuzer nicht ehrt, ist den...
Hast du auch deinen Glückskreuzer?
Was ich in meinen Sprachgebrauch durch die lustigen Taschenbücher dann so eingebaut sind diese lautmalerischen Wörter, so Würk. Ja.
Boom.
Ja, oder irgendwie, da gibt es auf jeden Fall noch einige, die dann so expressiv daraus sind. Das hat sich einfach dann bei mir so reingepackt. Ich habe aber ab und zu auch mal so Sachen gelesen, sowas wie, ich weiß nicht, ob du Robotech noch kennst.
Robotech.
Was die quasi verwestlichte Version von Macross und Gundam, glaube ich, ist. Oder zumindest Elemente von den beiden wurden dann, gibt's nochmal speziell nochmal ganz groß ausgeführt, dass da irgendwie Elemente von Gundam genommen wurden und von Macross und die wurden dann nochmal umgetextet zu neuen Stories gemacht. Da hatte ich die Comics damals als Kind, so Comicbücher, fast schon wie Mangas einzeln. Und das Interesse war da. Und ich glaube, ich habe es dann bei Pappnase und Co. wahrscheinlich entdeckt, direkt an der Uni. Der Laden, der natürlich nicht mehr existiert, da sind wir zuletzt vorbeigegangen.
Ja, ein bisschen schade um Pappnase.
Deine Uni-Zeit war ja um einiges später als meine.
Meine Uni-Zeit war auch ein bisschen später. Ich habe Dragon Ball, glaube ich, auch ein bisschen später angefangen zu lesen und zu gucken. Also ich kann mich noch erinnern, in dem Sommer 1999 war ich mit meinem Vater in den USA und da hatte ich schon meine ersten Berührungspunkte mit Pokémon und Dragon Ball gehabt, weil meine Cousinen dort halt dann richtig auf Pokémon standen und wir dann auch die Serie damals geguckt haben und da lief dann irgendwann noch Dragon Ball, aber ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, das war nicht so meins, also ich bin da noch nicht sofort direkt drauf angesprungen und die hatten zwar Dragon Ball Z genannt. Weil es Amerikaner sind.
Amerikaner, ja.
Und als ich dann nach Deutschland kam, kamen sie ja dann irgendwann, ey, jetzt kommen hier die neuen Super-Cartoons auf RTL 2. Wir haben Pokémon, wir haben Dragon Ball. Und ich so, hey, Pokémon ist geil, das gucke ich mir an. Und auch Dragon Ball lief dann da und dann habe ich auch Dragon Ball geguckt und musste dann feststellen, okay, das ist ja ganz lustig, weil ich damals als Neunjähriger hatte noch keine Englischkenntnisse gehabt, als Zehnjähriger. Und
du hast nur die Folgen gesehen, aber das waren schon die actionreicheren Z-Folgen.
Genau.
Wo nicht immer die zwar auch nicht unlustig sind, aber das ist natürlich was komplett anderes verglichen zum ersten Dragon Ball.
Ich weiß halt, dass Son Goku die ganze Zeit auf der Jindu Jun unterwegs war. Ich glaube, das war der Kampf zwischen Krillin, Piccolo und Son Gohan gegen Nappa und Vegeta.
Okay, also relativ früh in Z.
Ja, und da habe ich einfach nur Son Goku auf der Jindu Jun gesehen. Ich dachte so, ja gut, okay. Und die gucken sich da die ganze Zeit an, passiert halt nichts. Und für Pokémon hatte ich irgendwie die Sprache nicht gebraucht, haben meine Cousinen das alles auch noch so ein bisschen übersetzt und erklärt. Aber bei Dragon Ball war halt einfach nichts. Irgendwie, das hat ja auch nicht richtig geguckt. Und ich habe dann irgendwann angefangen, das zu gucken, mir hat's gefallen. Und dann meinte mein Cousin, hey, hier in diesem Bücherladen bei uns in Lüneburg, die verkaufen Dragon Ball Comics.
Okay.
Und ich dachte so, okay, cool. Der Kampf zwischen Son Goku und Krillin kommt irgendwann. Dachte ich so, was, Son Goku gegen Krillin kämpft? Weil ich habe da geguckt, so Band 11. Und ich dachte so, oh mein Gott.
Aber die kämpfen doch zusammen.
Ja, es kam ja noch nicht dazu, weil irgendwann kam dann das zweite große Turnier und es ging so langsam los, weil das Pacing vom Dragon Ball Anime war damals so langsam und ich dachte so, ey, ganz im Ernst, diese 9,95 Mark, ich versuche die zusammenzusparen und kaufe mir jetzt Dragon Ball. Und das war dann dementsprechend auch mein erster Band, den ich dann gekauft habe Und musste dann feststellen, oh mein Gott, es gibt so viele. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, die zu kaufen, gab es noch nicht Band 42, weil Band 42, weiß ich, als frisch erschienen ist, habe ich es gekauft. Ich glaube, da gab es 37, 38, also da war es gerade bei der Buu-Arc.
Mhm.
Und in der Schule war es dann halt so, alle haben sie dann gekauft und wir haben die dann untereinander dann immer verliehen, weil nicht jeder von uns konnte sich dann alle Bände kaufen. Ich hatte Band 11, ich hatte dann Band 14, 17, 18, 19 und der Rest hatte immer alle anderen. Deswegen konnten wir so nach und nach dann die Geschichte auch lesen.
Das ist interessant. Also ich hatte jetzt nicht so den Anime-interessierten Freundeskreis, außer mit dem man sich so ausgetauscht hat. Die haben sich schon ihr selbst Dragon Ball geholt, dass wir untereinander tauschen mussten. Ich weiß, also ein paar Jahre später habe ich ja angefangen, in einem Haus der Jugend zu arbeiten, wo auch das Internetcafé war und in einem da, wo ich lange Jahre dann tätig gewesen bin. Und Kinder und Jugendlichen habe ich dann zum Beispiel Dragon Ball Mangas ausgeliehen, damit sie die dann lesen können. Es war auch bei mir der Umstand, dass die Dragon Ball Mangas einfach diese Form dann auch hatten. Ne? Du hattest ja nicht so viele, also wenn du heute in den Laden reingehst, der auch Mangas verkaufst, du wirst ja erschlagen von der Vielfalt.
Ja.
Aber sowas in der Form komprimiert, auch 9,95 ist natürlich ein stolzer Preis, den du ausgeben musst damals.
Noch schwarz-weiß. Ey.
Schwarz-weiß, aber...
Erklär das deinen Eltern.
Aber, und zum Glück musst du das nicht mehr erklären.
Ja, ich musste es damals.
Das kann ich verstehen. Ne? Aber es ist natürlich noch um einiges teuer, als wenn du deine 6,50 Mark für ein lustiges Taschenbuch ausgegeben hast, was auch zum großen Tag schwarz-weiß war.
Aber zu meiner Zeit waren die schon alle in Farbe. Die Älteren waren halt nur, alle zwei Seiten waren halt in Farbe.
Nee, nicht alle zwei Seiten. Es waren eine Handvoll Seiten überhaupt in Farbe und sagen wir mal 98% schwarz-weiß.
Okay.
Ich habe ganz früh als Kind habe ich auch angefangen, die auszumalen.
Ich hatte mit Band 225 vom lustigen Taschenbuch angefangen, deswegen weiß ich, die sind noch alle komplett in Farbe.
Ja, okay. Als Kind konnte ich irgendwann mal dir sogar die richtigen Namen bis Band 100 nennen, weil die auswendig gelernt, ne?
Ja, mittlerweile gibt es 600 Paar.
Egal, ne? Aber das machen wir im lustigen Taschenbuch-Podcast dann. Aber ich glaube auch, weil es mir auch daran erinnert, weil ich eben so gerne auch lustige Taschenbücher gelesen hatte, du hattest eben für das Geld, was du ausgegeben hast, trotzdem ordentlich was, ne? Weil, wie gesagt, ich bin kein klassischer Comic-Fan. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ein paar Merker oder Euro mittlerweile dann auszugeben für so ein 30 Seiten Superheldenheft oder sowas. Und dann hast du es in 5 Minuten weggelesen gefühlt. Hm. Das war nie für mich was, ne? Also ich bin da nie reingekommen, weil ich mehr die Serien angeguckt. Und zu der Zeit kommen wir auch nochmal hinzu, als ich an der Uni gewesen bin, ist auch Sailor Moon im deutschen Fernsehen gelaufen. Sonic wird zum Super Saiyan.
Nein. Sonic hat wieder eine 8 unten.
Ja, bei Sonic Prime, da leuchtet wieder die 8 hier. Ja. Als ich zur Uni gegangen bin, meine kleine Schwester war damals 3, 4 Jahre alt ungefähr und dann hat angefangen Sailor Moon auf ZDF und dann später RTL 2 zu laufen.
Mhm.
Was ich dann auch gemacht habe, war immer den Videorekorder programmieren mit VPS, damit er schön die Sailor Moon Folgen aufnimmt, damit ich sie mit meiner kleinen Schwester dann gemeinsam angucken kann. Ne? Und da ist natürlich auch wieder so ein bisschen, Anime, cool. Ne? Und dann ist aber ein bisschen so der andere Touch gewesen, wenn du Dragon Ball dazu geholt hast. Und eben dieser Humor, ich habe mich teilweise scheckig gelacht eben bei den Sachen dort, so auch wenn es dieser Juvenile und haha, Son Goku versteht die Welt nicht und Pipi-Kaka-Humor, wie cool Yamcha noch gewesen ist.
Es ist so was von unfair, wie die ihn runtergemacht haben. Also mit
war noch der coole Stecher vorher.
Er war der Wüstenbandit Yamcha.
Der Wüstenbandit, stimmt.
Es war so cool, wie er dann eingeführt wurde und dann mit seiner Wolfstechnik dann Son Goku angegriffen hat.
Der mehr nach Jackie Chan dann auch aussah, also, ne?
Stimmt.
So, Yamcha ist ja so ein bisschen Jackie Chan Stand-in gewesen.
Stimmt, er sah tatsächlich mehr nach Jackie Chan aus. Und hat dann immer aufs Maul bekommen, war dann ja irgendwann auch mit Bulma zusammen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das war die Absicht. Er wollte ja mit Bulma zusammenkommen.
Er hatte ja Frauenallergie gehabt. Er konnte ja nicht.
Es war die Frauenallergie. Aber dann hat er sich nicht auch an, nicht Pool, wie ist nochmal, die den Schnupfen hat.
Achso, Lunch.
Lunch.
Ja, aber sie hat sich nicht rangemacht, weil er ja schon mit Bulma zusammen war. Weil das Besondere war ja eigentlich, Bulma wollte einen Freund mit den Dragon Balls sich wünschen, weil sie ist ja schon das reichste Mädchen der Welt.
Deshalb hat sie sich den Detektor da gebaut. Den Radar von der Capsule Corporation, damit sie den Dragon Ball findet, um sich einen Freund zu wünschen.
Genau, und Yamcha wollte einfach Reichtum und er wollte halt einfach nicht mehr Angst vor Frauen haben, weil er meinte, ja, Reichtum kann er sich ja auch erklauen.
War er mit Oolong unterwegs? Er war mit Pool unterwegs.
Ja, Oolong kam ja irgendwann später dazu, weil es gab ja irgendwann mal diese Episode, wo Son Goku und Bulma in ein Dorf kamen, die dann von dem großen Oolong dann schikaniert bedroht wurden.
Mhm.
Und dann stellt sich ja da immer raus, ja gut, das ist halt nur ein kleines Schwein in einem China-Kostüm.
Ist er nicht, ja? Die kleinen Begleitcharaktere, okay, Tenshin Han war Chao So mitgegangen ist. Wer war es denn bei Prinz Pilaf? Prinz Pilaf hatte den Hunde-Ninja und die Frau.
Chu und Mai.
Chu und Mai waren die beiden. Der wenn man es bedenkt, Prinz Pilaf, der war ja auch schuld an der Red Ribbon Armee eigentlich oder so war es nicht bei dem Film, wo
er Piccolo, wieder,
er war für Piccolo zuständig.
Er hat ja den Reiskocher.
Der Reiskocher.
Er hat den Reiskocher wieder ausgebuddelt, den der Meister von Muten Roshi verbuddelt oder Pakram oder ins Meer geworfen hat.
Ey, diese ganzen Verbindungen und zwischendurch immer wieder dann eben diese naiven Son Goku-Geschichten, sucht dann seinen Großvater, kann er natürlich nicht finden die ganze Zeit, wie wir dann später erfahren haben, woran das liegt.
Sein erster Kill, First Kill. Ja, First Blood. Und dass er auch den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht verstanden hatte. Dass er zum ersten Mal Bulma traf und dann feststellen musste, als sie gebadet hat, warum hast du vorne überhaupt ein Po? Oder als er aufwacht, weil er früher aufwacht und dann liegt er erstmal so auf Bulmas Schritt und muss dann feststellen,
Pat,
guckt dann da so, zieht ihre Unterhose runter und dann so, die Bälle sind weg und Bulma wacht panisch auf und denkt, die Dragon
Balls. Aber da liegen sie doch noch alle.
Und dann läuft sie erstmal ohne Unterhose.
Das ist dieser juveniler Humor natürlich. Ja. Ja. Muss man auch sagen, das ist natürlich heute, das war ein Dragon Ball, ist an 84, glaube ich.
Ja.
Ne, im Original, was natürlich auch, also wenn wir es in den 90ern, Anfang 2000er mitbekommen haben, lustig und unterhaltsam, in der Form harmlos, ne? Aber es wäre wahrscheinlich nichts, was du in der Form dann heutzutage so im Fernsehen ausstrahlen kannst zur Kinderzeit.
Ja, definitiv nicht. Also Dragon Ball Z zum Beispiel, was später kam, lief ja auch nicht irgendwie im Nachmittagsfernsehen.
Ja. Man muss eben auch sagen, gerade so kannst du natürlich nicht nur direkt auf Dragon Ball Z beziehen, sondern auch, ich würde auch schon den Piccolo-Arc damit dazu nehmen, wenn du sowas hast, dass das Tenshinhan an der Arm abgesäbelt wird und sowas.
Das kam ja mit Nappa, das kam erst mit der...
War das nicht, dass Piccolo ihm den Arm abgehackt hat?
Nee.
Ich meine, das war noch vor Z, wo er gegen Tenshinhan gegen Piccolo gekämpft
hat. Nee, Tenshinhan hat seinen Arm gegen Nappa verloren.
Vielleicht hat er öfters den Arm verloren.
Nee, Piccolo hat öfters seinen Arm verloren. Also
Piccolo kann nachwachsen.
Genau, der hat seinen Arm ja abgerissen und dann wächst danach. Also
es war ein gewisser Grad von Brutalität, aber auch schon beim Piccolo-Kampf. Das war so ein bisschen so von wegen die 15, 16 Bände bis dahin, bis dann Dragon Ball Z gekommen ist. Es hat sich irgendwie dann hochgearbeitet. Auf einmal war der Action-Faktor und die Dramatik umso höher. Ne? Und dann war es so ein bisschen so vorbereitet, dass auf einmal dieser tonale Wechsel zu einer gewissen Art mit Dragon Ball Z dann passiert ist, was dann die Blaupause für die Shonen-Mangas geworden ist. Ja. Also ohne Dragon Ball kein Naruto, kein One Piece, kein Bleach, so wie sie alle heißen.
Ja, ey, du liest es ja auch jetzt gerade beim Nachruf, alle schreiben gerade, ey, ich hätte nie mit Manga angefangen, nie Manga gezeichnet, wenn Toriyama nicht da wäre. Also... Er ist halt so die Inspirationsquelle, er ist so die Blaupause für das, was wir dann jetzt alles bekommen haben mit diesen Frenemies. Also das haben wir auch
im letzten Podcast schon
besprochen.
Sind wir jetzt beste Freunde?
Ja, also ganz im Ernst so, Piccolo, oh Gott, das ist der Oberteufel Piccolo und sein Sohn.
Und es
der
kommt,
wird auch ultra böse sein.
Es kommt jemand noch Stärkeres. Das bedeutet also, wir müssen über unsere Differenzen hinwegsehen. Dass selbst, wenn man sich das ganz genau so viel, die Eskapaden von dem Vegeta, dass mir das Spaß gemacht hat. Aber Vegeta ist ein ruchloser Massenmörder und der darf jetzt Dad mit Schnorri sein.
Der ist so Goku Tsundere.
Ja. Jetzt nur, weil jetzt noch ein Böserer da ist und wie mit Freezer, dann musst du jetzt Vegeta irgendwie in hohen Ansehen halten. Der hat es irgendwie trotzdem geschafft, dass man eben diese Wandlung noch mitgenommen hat.
Ja, aber diese Rivalität, diese Son Goku und Vegeta-Rivalität, die ist ja wirklich legendär, weil das ist so eine Rivalität, die zieht sich durch andere Manga und Genre, weil bei Slam Dunk, du hast die gleiche Rivalität. Du hast diesen dunkelhaarigen Typen, der dann irgendwie talentiert ist, aber da kommt irgendwie der andere Typ, hellhaarig oder in einem orangenen Gi, der dann irgendwie doch dann besser ist.
Die Details sind immer so, die Grundchemie oder sowas zwischen den Charakteren, da kannst du ja auch Naruto und Sasuke.
Ist genauso. Ja, das zieht sich dadurch und es ist einfach erstaunlich, was dieser Mann da dadurch dann etabliert hat in diesem Genre. Klar, das Shonen-Genre gab es auch schon vorher, aber er hat dann einfach sehr viele Grundbausteine eingeführt, die dann andere dann wieder
betreffen. Genau, er hat diese Sachen popularisiert und nicht umsonst hat die Serie dann ja auch ihren Weg gefunden und hat aufgebaut, ohne den Humor komplett jeweils zu verlieren. Aber ich fand es auch okay, dass du dann irgendwann tatsächlich das in Richtung Ende gegangen ist, weil ich weiß nicht, ob sich zum Beispiel der Manga für 100 Ausgaben gehalten hätte. Eventuell jetzt noch ein bisschen was nach der Buu-Saga gebraucht, ne? Aber es war schon okay, dass man schon gemerkt hat, okay, wie sich die Geschichten erzählen, könnte sich schon ein bisschen abnutzen.
Ja, also ich war eigentlich auch sehr zufrieden, als ich Band 42 dann zu Ende gelesen habe, wie es eigentlich geendet hat.
Ja.
So mit Son Goku und Uub, die dann gemeinsam jetzt trainieren gehen, weil in der Zukunft kann es natürlich sein, dass stärkere Gegner kommen. Das
weißt du, fast sein. Son Goku an sich ja auch, so sehr ich auch den Charakter mag, so ein bisschen assi ist er auch irgendwie so immer, ne, von wegen, wir haben den Gegner besiegt, gib mir noch mal eine Sensu-Bohne, ne?
Damit so, er meinen Sohn verprügelt.
Sohn verprügelt. Und alles. Ich bin mit Chi-Chi jetzt verheiratet. Ich flieg mal jetzt für 500 Jahre zum Trainieren und bin weg mit Uf und was auch immer.
So verdammter Rabenvater.
Ja, genau. Also Son Goku ist nicht wirklich der beste Vater. Bei allem, wo du sagst, dass mit ist ja in den neueren Filmen vor allem auch, dass Son Gohan jetzt nicht als guter Vater dargestellt wird. Wo hat er das gelernt? Bei Son Goku kein guter Vater zu sein. Deshalb ist auch Piccolo der beste Vater für alle.
Er ist sein Daddy.
Ja.
Ja, Son Goku ist sein Vater, aber Piccolo ist sein Daddy.
Ja.
Der 5 Jahre älter ist als Son Gohan.
Bei Piccolo muss man eher sagen, welche Ausgabe von Piccolo auch noch, weil es sind ja mittlerweile mehrere Charaktere, die zu Piccolo verschmolzen sind.
Stimmt.
Und es ist ja auch noch, also bei Piccolo war es ja so, die böse Seite von Piccolo im Reiskocher und die gute Seite war dann die, die übrig geblieben ist.
Die ist dann Gott geworden.
Und die Gottseite hat sich aber dann nochmal mit Denden.
Nee, warte.
Oder wie war das?
Piccolo ist dann irgendwann ja in Namek wiederbelebt worden, nachdem er dann von Nappa besiegt wurde.
Mit den Namekianischen?
Genau, und da hat er sich mit Neel verschmolzen. Der ist ja der Wächter vom Oberältesten gewesen.
Okay, okay.
Und er ist so verschmolzen, aber er ist und bleibt weiterhin Piccolo. Und danach bei der Cyborg-Saga hat er sich ja nochmal verschmolzen, und zwar mit dem Gott der Erde. Also mit seinem
Ursprung. War das nicht Denden oder so?
Nee, Denden ist hier der kleine Namekianer, der dann vom Planeten Namek, vom Oberältesten, auf die Erde geschickt wurde, weil die Erde ja keinen Gott mehr hatte.
So
weil,
was war
weil Gott ja, sich okay. mit Piccolo verschmolzen hat.
Okay. Das war der Ersatz, weil Piccolo sich verschmolzen hat und nicht, dass er sich mit Dende verschmolzen hat, weil er schon der Gott war.
Genau, und die brauchten ja die Dragon Balls und die brauchten dementsprechend auch Namekianer, deswegen haben sie dann Dende geschickt. Es ist
der gute Dende-Mann hier.
Aber, ey, Akira Toriyama, ne? Seine Laziness hat etwas Legendäres eingeführt.
Meinst du Yajirobe?
Nein.
Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Der legendäre Super Saiyajin.
Die Super Saiyajin, weil er keinen Bock hatte, dann das immer einfärben zu lassen mit den schwarzen Haaren.
Keinen Bock gab, Son Gokus Haare die ganze Zeit schwarz zu färben und hat einfach den Super Saiyajin eingeführt. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich so,
Es klingt, auch wenn es eventuell eine Legendenbildung ist oder sowas, ne, es passt, es hört sich nach genau was an, was zu Akira Toriyama passt.
Irgendwie schon, ja. Also wenn du dir auch jetzt diese ganzen Comic-Schnipsels anschaust, die jetzt veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel er als kleiner Roboter sich immer darstellt.
Ja.
Wie stellt er sich das Paradies vor? Er sitzt dort, hat in der rechten Hand eine Kippe in der Hand, hat in der linken Hand ein Schmuddelheft, da liegen ein paar Kekse und da liegt ein Baukasten, wie er ein Modellauto zusammenbaut. Also
ja, immer dieses Self-Insert, er als kleiner Roboter ist natürlich auch überall dann drin gewesen. Bei Dragon Ball hat es ja mal irgendwie so eine Endseite, wo er mal den Prozess ab und zu mal gezeigt hat oder auch so als Cameo drin. Bei den Spielen übrigens auch immer wieder mal. Mhm. So, wenn du bei dem Blue Dragon triffst, du glaube ich auch auf den kleinen Roboter.
Ach, okay.
Unter anderem, da habe ich auch in dem Zusammenhang auch so ein Panel da nochmal gesehen, sodass meine Arbeitsweise, wenn ich ein neues Kapitel abliefern muss für Shonen Jump oder wo auch immer die Sachen erschienen sind. In 7 Tagen ist die Deadline, 6,5 Tage mache ich nichts und dann mache ich panisch innerhalb der Nacht alles fertig und gibt's dann ab.
Das habe ich auch gesehen. Guckt er panisch die ganze Zeit auf den Zettel und denkt sich, okay, boah, eine dumme Geschichte.
Ja, das kenne ich leider nur zu gut, muss ich sagen. Apropos, von dem ist meine Dragon Ball, check gerne den anderen Podcast aus und wir werden auch noch mal ein paar Geschichten erzählen, wo wir auch im Kino waren und alles.
Fantastisch.
Ja, wir können eigentlich jetzt drüber sprechen, also es würde jetzt, wenn sowas nochmal passieren würde, natürlich nochmal einen anderen Kontext haben, aber so dieses kollektive Leute lieben Dragon Ball Erlebnis, wo wir in Köln im Kino waren. Ja. Welcher Film war das, den wir geguckt haben?
Jetzt kommt's. Dragon Ball Super Superhero.
Dragon Ball Super Doppelpunkt Superhero.
Genau.
Ja, wo wir dann die goldene Ausgabe von Piccolo gesehen haben. Was war das?
Die Orangene.
Der orangene Piccolo gewesen ist.
Den Beast Mode von Son Gohan.
In einem Kino als Premiere oder so, oder zumindest Vorpremiere mit lauter Dragon Ball Fans da, und ich habe selten in dem Kino so eine Stimmung erlebt.
Es war wie im Fußballstadion, also wie die Leute einfach mitgeschrien und gejubelt haben. Also hätte ich gerne irgendwann nochmal wieder, wenn es sich ergibt. Aber das war schon eine einzigartige Erfahrung für mich.
Weißt du denn, wieso, also man weiß ja seit Jahren, gerade was die Produktion von Super angeht, das hat er ja nicht mehr selbst komplett konzipiert und gezeigt. Der hat sich ja sein Bird-Studio so zurechtgelegt und Leute, die die Arbeit in seinem Stil weiterführen. Ich weiß natürlich nicht, wie involviert er ist, ob alles über seinen Schreibtisch einmal gehen musste oder gesagt hat. Ab und zu mal kamen ja so Designs. Übrigens, ich habe diesen Android 21 jetzt für Dragon Ball Fighters gemacht oder so, ab und zu mal in der Hinsicht. Ich weiß nicht, wie die Arbeitsweise da ist, weil der eigentliche Autor ist ja auch jemand anderes von Dragon Ball Super.
Genau, weil Dragon Ball Super ist halt ein Fan gewesen, der dann halt echt gute Fanfiction gezeichnet hat und dann irgendwann die Chance bekommen hat, ja gut, hier ist die Idee, hier ist die Geschichte von Dragon Ball Super, setzt die um und Toriyama wird dann einfach nur als beratende Person dann immer dabei sein und immer sagen, ja okay, kann man zeichne das immer ein bisschen anders, mach das immer ein bisschen anders und das war's dann letztendlich auch. Auch bei Dragon Ball Daima, was jetzt irgendwann erscheinen wird in den nächsten Monaten. Das ist ja das mit den Baby Saiyajins oder Baby.
Ach ja, da war, ach ja, stimmt. So, wir sind wieder bei GT angekommen.
Ja, genau, das ist ja die neue Serie, wo dann alle dann wieder zu Kinder geworden sind. Da hat er ja auch
Goku
jetzt...
Goku Babies, sie machen Träume wahr.
Gott, das hat mir Alvin auch erzählt. Und hat er mir heute auch erzählt, dass, also Alvin, dass Toriyama ja kurz vor seinem Tod dann ja auch eigentlich diesen Life Achievement Award bekommen sollte, der auch am 8. März war. Und auch da schon irgendwie dann so vermutet hatte, ja, er weiß nicht, ob er es schaffen wird.
Ich habe diese Nachricht auch auf Social Media gesehen, ja. Warte mal, ich habe hier auch nochmal, da war so ein Twitter-Account, Entschuldigung, Ex-Account, der nochmal weitergebracht, oh nee, das ist die falsche Nachricht. Ja, aber der stand auch so von wegen, hey, schön, dass wir das nochmal so machen können. Ich weiß, meine Gesundheit wird auch nicht besser oder sowas werden, aber ich hoffe, dass ich noch viele schöne Sachen für euch machen kann.
Ja, genau. Und auch in Dragon Ball Daima, da sollte er eigentlich auch nur so beratend sein und hier und da ein bisschen was zeichnen und ist da auch irgendwie komplett reingerutscht. Also er hat, glaube ich, nicht mehr so viel gemacht. Ich glaube auch hier alles andere, was jetzt hier kam, das ist halt einfach so, ja, es ist plötzlich entstanden.
Ich hab gerade das Bild gefunden von Toriyama und Jackie Chan.
Ja.
Dann hier. Wir werden das gleich nochmal durchgehen. Das war nur ein Count, der ein paar schöne Infos und Nachrichten zusammengesammelt hat.
Und dann fand ich auch noch erstaunlich das, was er gesagt hat. Er ist kein großer Fan von Animationen. Er ist eigentlich nur so ein Manga-Fan. Ihm ist es eigentlich recht egal gewesen, wie die Umsetzung von der Serie wurde, weil er selbst davon nicht viel gesehen hat. Und das ist natürlich dann sehr erstaunlich, weil es gibt dann einfach so Bilder und auch hier Gespräche und Dialoge von der Synchronsprecherin von Son Goku, die dann halt auch eigentlich so eine gewisse Freundschaft mit Toriyama hat.
Ja.
Und dann sagt er so, ja, ich habe gar nicht so viele Folgen gesehen.
Kann man natürlich, aber es ist natürlich ein Standpunkt, wenn du so ein Manga-Künstler und Zeichner bist, du musst ja nicht automatisch heißen, dass du das auch in Bewegung so, vor allem, weil es ja auch deine Arbeit und dein Werk ist. Mhm. Bei so Kunstschaffenden, ich sehe immer, es hängt von der Person ab, ob diese Person auch was von der eigenen Arbeit umgesetzt ist, dann auch nochmal selber schaut. Manche Leute gucken ihre Filme nicht, wenn sie Schauspieler sind oder lesen ihre Bücher nicht. Und hier, wenn es eine Adaption ist, gerade jemand wie Toriyama, der dessen Werke sehr viel mit Bewegung zu tun haben, der aber diese Bewegung in Bildern, in Standbildern zusammenfassen konnte. Na, wenn du dir so einen Kampf in Dragon Ball dann anguckst, wie viel Dynamik da drin ist, obwohl sich die Seiten ja nicht bewegen.
Ja.
Und das ist natürlich was anderes, wenn jemand das als Anime umsetzt. Kann ja sein, dass Toriyama nicht an dieser Seite so sehr interessiert davon gewesen ist, sondern er hat das, was er machen und aussagen und zeigen wollte, bereits so eingefangen auf den Seiten, wie er es gemacht hat.
Ja. Wusstest du auch, dass er letztendlich richtig pisst war auf die Live-Action-Umsetzung von Dragon Ball?
Oh.
Weshalb er dann überhaupt Dragon Ball Super den ersten Film gemacht hat, Battle of the Gods. Und Battle of the Gods war letztendlich dann auch so der Test, um zu gucken, ja, mag die Community überhaupt noch Dragon Ball?
Wir müssen so einen Audiokommentar eigentlich für Legacy of Goku machen, oder? Nee, nicht Legacy, wie ist das nochmal?
Legacy of Dragon Ball Evolution.
Evolution, Legacy of Goku waren die Spiele für GBA.
Ja, okay, dann machen wir jetzt Dragon Ball Evolution und dann kommt Morbid.
Da hat sich der Schauspieler von Goku in Evolution, Justin, schieß mich tot,
ja,
hat auch nochmal noch auf Twitter geschrieben, auf X geschrieben, sorry dafür, Herr Toriyama, im Nachhinein.
Ja.
Sorry, dass wir es vermasselt haben.
Ja, aber es ist okay, dass sie es vermasselt haben, weil dadurch haben wir Dragon Ball Super bekommen. Dragon Ball Super jetzt auch nicht das Beste, was jetzt passiert ist.
Es ist, aber
es ist nett.
Ich habe auch nochmal durch meine Videos geschaut, ob ich nochmal zu Toriyama was auf YouTube gemacht habe. Ich habe auch mal angefangen, so Recaps von Super zu machen, bevor es dann zu anstrengend wurde für mich, wenn ich lieber nur geschaut habe. Aber es war ja ein richtiges Happening einfach, dass Dragon Ball wieder zurück ist. Und bei all den Sachen, auch wenn man mit Super, ich habe auch nicht alles verfolgt, was so später dann passiert ist. Es hat trotzdem nochmal einen interessanten Twist gefunden, dann die Geschichte fortzuführen. Also das, was du, es knüpft ja eigentlich einige Jahre später nach dem Ende vom richtigen Dragon Ball Z an, ne? GT ist ja ignoriert oder ist nicht da draus?
Nee, das ist es ja. Dragon Ball Super spielt vor GT. Weil du hast ja, falls du dich
noch daran... Vor der Zeit von GT, aber GT existiert ja eigentlich nicht.
Falls du dich daran erinnerst, es gibt ja in Band 42 oder am Ende von Dragon Ball Z...
Es gibt einen Skip.
Gibt es einen Timeskip von, ich weiß nicht, 10 Jahren?
Irgendwie so, ja, genau.
Und das spielt alles dazwischen. Und das spielt dann... Und Dragon Ball GT spielt ja auch genau... Nee, warte, Dragon Ball GT spielt ja nach dem Timeskip.
Das heißt also, es ist noch nicht invalidiert durch das, was in Super passiert.
Genau.
So, wie erklärt man dann aber die ganzen Goku Blacks und die Leute mit den blauen Haaren, wenn der einfach wieder mit Oop auftauchen soll nach 10 Jahren?
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also theoretisch passiert das jetzt alles vor GT, aber es passt natürlich alles nicht, weil warum verwandelt sich Son Goku nicht in Super Saiyan Blue oder benutzt dann Ultra Instinct und muss unbedingt Super Saiyan 4 werden? Ey, ganz im Ernst, das ist... Und auch noch diese Sache, dass Leute sagen, ja, Toriyama hat ja gar nichts mit zu tun gehabt. Toriyama war trotzdem eine beratende Stelle für Dragon Ball GT und hat das auch alles abgesegnet.
Ja, es ist trotzdem, selbst wenn sein Input nicht so groß gewesen ist, verglichen wie du so eine Serie umsetzt, sein Input war aber da und der Input ist, glaube ich, auch das, was nochmal wichtig ist. Na, es ist ja auch genau das Gleiche, wenn du so jemanden wie einen Miyamoto hast, ne? Und der macht natürlich nicht, sitzt der und programmiert und macht das Game Directing für die neuen Marios oder Zeldas. Mhm. Aber er geht da nochmal durch und sagt übrigens, dieses Element, das könnte so oder so oder so. Und irgendwas wird trotzdem fehlen, wenn jetzt etwas rauskommt, Dragon Ball Super, neue Staffel, komplett ohne, dann Toriyama gemacht worden. Irgendwas wird sich im Moment noch nicht richtig anfühlen für mich.
Nee.
Also so wie es bei Kentaro Miura eben ist, der hat ja auch nicht wirklich abgeschlossen. Das ist ja noch umso tragischer bei ihm, dass er eben sein Lebenswerk nicht abschließen konnte. Und da gibt es ja so, hatte ja auch natürlich sein Team und Leute trainiert und alles, oh, wir könnten in seinem Sinne nochmal ein paar Sachen fertig machen. Aber das bleiben dann auch Interpretationen eben einfach und nicht die kreative Vision, die von Anfang an da gewesen ist.
Ja, und das wird jetzt auch bei Dragon Ball Super so sein. Also wir wissen halt nicht, wie es endet. Ich finde, vor allem der Manga, der hat ja jetzt auch einige neue Sachen hinzugefügt, einige auch ältere Charaktere haben dann jetzt irgendwie noch einen wichtigen Grund bekommen, da zu sein. Also zum Beispiel der Vater von Son Goku hat tatsächlich noch eine Arc in Dragon Ball Super dazu bekommen, wo dann noch mal ein bisschen mehr über seine Vergangenheit ist.
Bardock war der Vater von Son Goku und der Vater von Vegeta war Vegeta.
Ja, und der Großvater von Vegeta war?
War Vegeta.
Vegeta.
Und natürlich die Regenten von Planet Vegeta.
Ja, genau. Der ursprünglich ja auch anders hieß. Der Planet Vegeta, weißt
du, wie ist er denn? Ja.
Ich glaube, der hieß irgendwie Plant oder so.
Okay.
Aber die hatten den Planeten, das ist ja auch die Erzählung.
Ach, sie sind aber auch so Belagerer gewesen.
Genau, die haben dann den Planeten so abgewirtschaftet oder komplett zerstört, weshalb sie sich dann auf einen anderen Planeten niedergelassen haben.
Ja, genau. Also Vegeta kannst du eher so sehen oder die Saiyajins, müsstest du sagen, sind so, was weiß ich, wie die Typen von Krypton. So die Superman zum Beispiel nachfolgen wie Zod und so weiter, ne? Die dann auch losgehen. Ich meine, Dragon Ball ist ja auch jetzt zu einem guten Teil einfach von Superman alles weggenommen.
Ja, klar.
Wie er im Pod landet und Kakarot ist. Es wurde ab Dragon Ball Z zu Superman, ja?
Ja.
Auch wenn wahrscheinlich so die Wurzeln schon vorgelegt wurden. Und da kannst du die Vegeta, also hier die Namekianer, sage ich schon, die Saiyajins von mir aus, das ist ja dann so, als ob dann Zod und seine Armee oder sowas unterwegs ist.
Letztendlich schon, ja.
Und der Zod sucht ja auch dann nach Möglichkeit hier am Planeten, oder zumindest in den neueren Verfilmungen von Superman. Wir kommen auf die Erde, weil wir wollen eine neue Heimat für uns schaffen.
Genau, die wollten ja terraformen und hier ist es halt einmal so, die wollten ja die Dragon Balls, weil Vegeta ja unsterblich sein wollte. Und jetzt kommt ja noch die Erklärung, Vegeta ist eigentlich nicht die ganze Zeit böse gewesen. Er ist halt nur böse gewesen, weil er unter dem Fittichen von Freezer unterwegs war. Es ist weit hergeholt.
Ja gut, Freezer war ja sein Boss und so weiter, aber du musst natürlich auch dieses Whitewashing von Vegeta als eigentlich ist er nicht selbst schuld, das akzeptiere ich nicht.
Ja, finde ich auch ein bisschen.
Also wenn der als Massenmörder aufgetreten ist und alles, sorry.
Es ist auch einfach so geil, ne? Er ist auch der Grund, weshalb Yamcha stirbt, und dann schnappt er sich Bulma.
Ja, easy. Und Bulma sagt, komm her, Daddy.
Und Yamcha denkt sich doch auch mal so, ja gut, okay, das soll so, gehe ich Baseball spielen.
Und auch, wo sich Yamcha dann später die Haare geschnitten hat und keiner ihn erkannt hat. Ich habe ja noch die Yamcha-Figur hier, ne? Weißt du noch, wo ich die auch so mitgenommen im gelben Anzug?
Ach, weißt du, so genau.
Nondescript Yamcha, wo man ihn nur an seiner Narbe erkennt.
Oh ja.
Das ist aber diese Allerweltsgesicht hat, der Arme.
Das ist aber auch so ein Problem von Toriyama gewesen. Der hat ja so viele Charaktere eingeführt, dass er irgendwann selbst vergessen hat, wer die sind. Oder
ja, man muss aber natürlich diese gewisse Gleichheit, das haben viele Manga-Künstler, wo du sagst, hey, man muss schon auf gewisse Details achten, damit du da einen Unterschied hast. Nicht, dass alle Toriyama-Figuren gleich aussehen, aber wenn es natürlich einen ähnlichen Körperbau hat oder in Richtung geht, wenn du nicht genau guckst, wer war von denen nochmal Yamcha, wenn du das nicht mal genau erkennen kannst.
Ja.
Immerhin, er hat aber trotzdem eine große Varianz, was viel angeht, vor allem, weil da auch viel tierisch und viel so deformt Charaktere dabei sind. So ein Yajirobe wirst du nicht verwechseln.
Nee, Yajirobe, ja stimmt, das ist eine Statur, die halt nicht so oft vorkommt.
Ja.
Aber das finde ich auch zum Beispiel so eine Sache, wo du es gerade erwähnt hast.
Tau Bai Bai.
Tau Bai Bai, so ein geiler Charakter.
Wie er diesen Holzfall aufnimmt und wirft und sich dann draufstellt zum Fliegen.
Ja, brauchen Sie ein Flugzeug?
Ich brauche kein Flugzeug.
Das sind so geile Momente, die er eingeführt hat. Also, weil das alte, das klassische Dragon Ball, ich finde es halt immer noch so gut, das kann man immer noch gut schauen. Und ich finde es auch einfach merkwürdig, dass die Amerikaner, die haben ja nicht mit Classic Dragon Ball angefangen.
Für die war es Z, ne?
Ja, die haben Dragon Ball Z bekommen und dann war so, okay, hier ist mein Sohn und oh, ich bin Alien. Ich so, ey, ganz im Ernst, das sind die ersten zwei Folgen und ihr erfahrt jetzt einfach so den krassesten Plot-Twist überhaupt. Und wir haben uns erstmal so durch 98 Folgen durchgekämpft.
Weißt du, das war ja das Tolle, wenn du, also nicht nur durch die Folgen, aber wenn du den Manga gelesen hast, einfach, du hast ja nicht allzu viele Geschichten, wo du jemanden vom Kindesalter bis zum Großvateralter quasi verfolgst, ne? Und wenn ihr dieses, da war ja auch diese Timeskip-Geschichten, ist ja auch etwas, was viele Mangas und Animes mittlerweile machen,
ja,
dann aber Timeskips wieder in der Form, dass auf einmal Son Goku als großer Erwachsener da ist und das Charakterdesign sich komplett ändert und alles, du hast diese ganze Bindung an die Figuren gar nicht, bevor du dann in die Dramatik bei Z reingehst.
Und auch Familienmitglieder, das passiert ja auch nicht so oft in den Shonen, dass dann,
ja, dass die dann
der Hauptcharakter einen Sohn oder eine Tochter oder ein Kind hat.
Es passiert, aber das passiert dann, die Geschichte ist zu Ende und ihr sollt nur das Gefühl haben, okay, they lived happily ever after oder irgendwas passiert mit denen, aber nein, die Geschichten gehen weiter, sind nur eben Familienmenschen jetzt.
Mhm. Ja, bei Naruto zum Beispiel, Naruto ist jetzt Hokage, hat jetzt geheiratet, hat ein Kind. Okay, nächste Serie ist Boruto, es ist nicht Naruto. Und das gleiche gilt auch Seven Deadly Sins und so weiter. Das ist halt immer so, Happy End ist an dieser Stelle, aber die Story geht nicht weiter. Das heißt, jemand anderes ist dann halt die Person.
Gut, bei Boruto kannst du immerhin sagen, da ist ja noch Naruto jetzt in dieser anderen Rolle dabei. Ich weiß nicht, wie intensiv er natürlich in die Story immer reingreift als Hokage jetzt.
Ja, also er ist noch da, Naruto, aber Boruto heißt natürlich auch die Anime-Serie Naruto Next Generation.
Ja, Boruto gibt's auch schon seine halbe Ewigkeit, oder?
Ja, ziemlich lange und es wird jetzt gerade interessant, tatsächlich. Also bin da auch nicht drin, ich sag den Leuten auch immer wieder, ey, Naruto mag ich hin und her, ja klar. Aber ich habe jetzt keine Lust, 150 Folgen mir anzuschauen, um zu wissen, dass es dann erst dann gut wird.
Ja, so ähnlich. Also ich habe so gern Naruto geschaut, aber irgendwann einfach kam einfach so viel und dann flattert das natürlich aus.
Ja, vielleicht kommt ja irgendwann so ein Naruto, was so ein bisschen
Naruto Kai. Ist.
Ja, Naruto Kai. Das wäre ziemlich geil, wenn es neu. One Piece machen die ja auch gerade. Es gibt jetzt.
Ah, ja, Jahr, nee, du hattest ja recht.
Wie One Piece.
Genau, und es ist ja neu gezeichnet. Es ist ja nicht nur so zusammengecuttet, Kai, Dragon Ball Z Kai, sondern die machen quasi die zusammengeraffte Version mit neuen Zeichnungen, oder?
Ja, genau, komplett andere Studio. Ich weiß gerade nicht mehr, welches war. Kann natürlich wieder MAPPA sein.
Ja, ist an sich, wenn man drüber nachdenkt, keine so schlechte Idee. Wir sind ja schon bei weit über Tausenden von Folgen von Naruto, von One Piece.
Ja.
Jetzt natürlich nicht so viel wie von Detective Conan und so weiter. Okay. Aber das sind ja auch Stories, die für sich dann stehen.
Ja,
so fortlaufende Geschichte. Conan Edogawa ist also der Til Schweiger Japans.
Nein, tu es nicht.
Wenn du jetzt Tatort sagst.
Man, Kai to Kid.
Aber bei One Piece ergibt es ja Sinn, vor allem, weil jetzt so der One Piece Hype ist auch ein absoluter Brecher und ist auch natürlich ein toller Manga und auch entsprechend die Anime-Serie. Es ist trotzdem diese Hürde da von wegen, eigentlich solltest du von vorne anfangen und guck dir diese tausenden Folgen vorher nochmal. Ich glaube, für viele hat es sich ja auch mit der Realserie dann ja auch ganz gut ausgegeben, dass die ja auch sehr viel rafft, aber trotzdem ganz cool gewesen ist.
Mhm. Ja, und vor allem, wenn du jetzt die alten One Piece Folgen dir anschaust, erstens, das Pacing ist katastrophal. Und zwar ist die Animation, die sind halt vergleichsweise noch nicht so gut.
Du bist mehr, ja, mittlerweile, man sieht, wenn die mal ein bisschen mehr sagen, für die Szene wollen wir gut Budget haben, da sieht es teilweise Kinoniveau aus, ne, bei den aktuellen Folgen. Ich habe da auch so mal ein paar Sequenzen gesehen, gesagt, holy fuck, das ist eine TV-Serie.
Fantastisch, also vor allem jetzt die Folge, in der Ruffy halt seine neueste Form bekommen hat, da haben sie sich noch amerikanische Animatoren dazu geholt, weil sie es so ein bisschen fleischermäßig machen wollten und das ist einfach so, what the fuck, Moment. Du denkst einfach so, Alter, das ist ein komplett anderer Anime. Und wenn du dir alten anschaust, denkst du so, ja, okay, das ist ein Anime aus der Zeit, aber das ist schwierig zu schauen. Deswegen finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, hey, komm, wir bringen jetzt für One Piece raus, das ist halt zusammengerafft, gutes Pacing, hoffentlich fehlt da natürlich nichts und du hast dann 25 Folgen für eine Arc. Dann hast du wahrscheinlich die East Blue Arc nochmal erzählt, die du auch durch die Live-Action-Serie hast, aber jetzt wird's kurios. Nicht Crunchyroll, sondern das Netflix-Exclusive. Also Netflix holt sich sehr viele Anime-Lizenzen und exklusive Sachen. Also
wenn Netflix schon die Zeche zahlt oder so, dann ist ja auch entsprechend, kann man vielleicht verstehen. Und dadurch, dass sie mit der Realserie wohl den Erfolg und auch die Einnahmen dann hatten, ist ja nicht so, dass Netflix dann schlechte Sachen anime-mäßig macht. Die Pluto fand ich sehr gut zum Beispiel. Ja. Und ich höre auch sehr viel Gutes über Blue-Eyed Samurai.
Ja, das ist fantastisch. Das solltest du sehen.
Ja.
Also, ja, also Netflix macht das irgendwie schon gerade.
Macht es schon irgendwie gerade.
Hat ja schon Geld.
Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen auf die anderen Mangas und anderen Serien von Toriyama eingehen. Ja, aber wenn wir Dr. Slump, müssen wir da noch mal ein bisschen reintun. Dr. Slump sind die frühen Dragon Ball Mangas, aber noch extremer, noch abstruser, noch geckiger, sagen wir mal so. Ich habe es auch sehr genossen, muss ich sagen.
Ja, ich bin auch erst später darauf gekommen, weil irgendwann dachte man sich ja, wenn man Dragon Ball gelesen hat, so, ja okay, was hat der denn eigentlich noch gemacht? Und Dr. Slump ist Vorgängerwerk von...
Genau, es war
der erste Erfolg.
Der erste Erfolg, exakt. Also ich habe nochmal geschaut in seinem Schaffen. Der hat natürlich so ein bisschen so einzelne Geschichten oder kleine Sachen gemacht, die so Shonen Jump und andere so Collections dann gesammelt oder reingekommen sind. Aber das für sich Stehende war Dr. Slump, was quasi den Erfolg gegeben hat. Und Dr. Slump ist das, was zu Dragon Ball geführt hat später.
Genau, also Senbei Norimaki.
Erschafft ein...
Robotermädchen.
Ein Robotermädchen. Ich habe hier den Band Nummer 1 gerade. Ich hab die Angst, es ist aus lauter unlauteren Gründen.
Ja. Schön finde ich natürlich auch, Arale trifft natürlich auch auf Son Goku. Es gibt ja diese Folge, wo Son Goku die Verfolgungsjagd mit General Blue hat und beide dann auf der Insel Pinguinhausen landen und dann auf Arale treffen. Und jetzt kommt's, Gregor, in Dragon Ball Super kommt Arale nochmal vor.
What?
Und sie trifft auf Vegeta.
Oh no!
Du musst die Folge unbedingt sehen.
Und Arale ist natürlich stärker als Vegeta.
Ja, dann Vegeta auch schon die ganze Zeit. Alter, ich habe keinen Bock auf diese Gag-Charaktere. Also, ihm ist bewusst, dass Arale so ein Gag-Charakter ist.
Das erste Panel, was ich hier aufschlage, dieser Arsch von Verkäufer. Sagt eine Dame. Nee, oder ist das Senbei?
Das ist Senbei Norimaki.
Ist das Senbei als frei?
Ja, weil er versucht doch, Kleidung für Arale zu kaufen.
Ach ja, genau, er braucht eine Unterhose oder so.
Ja, genau, weil die Kleidung, die sie hat...
Und er traut sich nicht als Mann in die Frauenabteilung rein.
Ja.
Jetzt sehe ich aus wie ein Junge. Backe, war das peinlich. Ach, sehr. Wir hatten ja auch über die Anime-Serie von Dr. Slump, die ja auch dann in Deutschland gelaufen ist, ja nochmal gequatscht, als wir die Nerdquiz und die anderen Sachen dort hatten, dieses ganz abstrusen Intro-Lied.
Die größte Rübe der Galaxie?
Ja.
Eine wie keine? Sah man noch nie.
Es war auf jeden Fall, der Text ist ganz abgedreht.
Ein Po kann man verstecken, aber nicht so ein Gesicht. Das ist auch so ein Kompliment.
Sagst du ein Pokémon oder ein Pokermann?
Ein Pokémon.
Ein Pokémon verstecken.
Ja.
Aber Dr. Slump habe ich im Nachhinein auch nochmal speziell den Manga oder die Manga-Ausgaben gelesen, auch wenn das natürlich nicht so umfangreich wie Dragon Ball ist. Ich muss sagen, ich habe mir immer wieder natürlich Sachen geholt, wo dann der Name von Toriyama drauf stand, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass er sich nicht wieder auf so eine ultralange Serie eingelassen hat, sondern das sind mehr Sachen, die dann wohl tatsächlich in Shonen Jump und anderswo aufgetaucht sind. Mhm. Und da wurde das mal zu einem Tankobon, also zu einem Band zusammengefasst, wo du dann tatsächlich so ein Sandland hast oder, glaube ich, was habe ich hier? Jayco, The Galactic Patrolman.
Hey, das ist auch so eine Sache. Jayco ist ein wichtiger Charakter in Dragon Ball Super geworden.
Okay.
Mittlerweile. Also
Jayco, ja gut, ja, ist ja auch Galactic Patrol, genau. Mit der ganzen Weltraumstory.
Die haben den einfach eingebaut und jetzt kommt es. Er ist einfach da und sagt so, ja, ich bin die ganze Zeit da gewesen. Ich denke so, okay.
Ich will mal so ein Frame raus.
Welches Skript habe ich denn jetzt nicht gelesen? Ich habe den Manga nicht gelesen. Ich hatte den Manga zu dem Zeitpunkt nicht gelesen, habe den da erst gelesen und so, okay, da kommst du auf einmal her. Bei Dragon Ball Super haben die ihn einfach etabliert, er ist einfach da.
Ich werde sowieso dann auch noch mal ein bisschen mehr oder dann weiter gucken in der nächsten Zeit. Also jetzt nicht nur jetzt zu diesem Anlass, aber ich habe wieder gemerkt, ich habe wieder so ein bisschen Bedarf. Insbesondere auch tatsächlich nochmal vorbereiten für Sandland, weil jetzt habe ich so ein bisschen umso mehr Bock auf das Spiel. Du hast es ja auch gespielt auf der Gamescom, oder?
Ja, genau. Also ja. Aber halt
war jetzt nicht so super special oder sowas, aber ich glaube nochmal ein Spiel, was zu einem gewissen Grad mit der Beteiligung von Toriyama dann entstanden ist. Auf das habe ich nochmal so Bock. Und ich hoffe es für Dragon Quest XII, dass er da die Arbeit zumindest abgeschlossen hat.
Sandland kommt ja auch noch eine Serie, glaube ich.
Ist da auch noch eine Serie dazu gekommen?
Genau, ich glaube, die haben letztes Jahr die auch angekündigt gehabt, dass dann eine Serie kommt und dann haben sie also angekündigt, dass ein Spiel dazu kommt.
Werden wir ja nochmal sehen. Wenn wir bei Spielen sind, wir sollen natürlich auch ein bisschen über die Dragon Ball Videogames oder sowas dann sprechen, was natürlich auch ohne Ende verschiedenes Material vorhanden ist. Ich habe es auch schon in dem Video, was ich gemacht habe, für mich so ein bisschen zusammenklabüstert oder so. Bei all denen, du kriegst ja mittlerweile sau viele Dragon Ball Spiele, insbesondere seitdem dann die Budokais und so weiter rausgekommen sind. Ich brauche davon nicht jedes Spiel, muss ich sagen, wenn nochmal die Dragon Ball Z-Geschichte auf nochmal eine gewisse andere Art erzählt wird in einem Fighting Game.
Ja.
Aber wenn zwischendurch mal so andere Auswege, ich glaube, Kakarot war ja ganz gut.
Kakarot ist immer noch sehr, sehr gut und die hauen da immer noch Content raus. Also jetzt gerade vor kurzem kam ja noch ein DLC raus, Goku's New Journey oder so. Und das erzählt dann halt die Geschichte von das Ende von Dragon Ball Z. Also das Turnier, wo er dann nochmal hingeht und dann auf Uub trifft.
Oh, okay.
Macht mich schon ein bisschen emotional, wenn ich daran wieder denke, weil das wirkt ja schon halt so wie das Finale. Oh ja, das ist auch, das kam, glaube ich, Kam davon nicht auch eine Wii-Version von
Dragon Ball? Das könnte sein, ja. Ich habe dir gerade ein paar Nintendo DS-Spiele entgegengeworfen, die ich hier habe. Ich habe gerne auf dem DS und Handhelds gespielt. Legacy of Goku habe ich jetzt nicht mehr hier, die Module, aber die haben mir Spaß gemacht, die Top-Down-Action-Adventures. Dragon Ball Origin, was den Original, das Coole war dran, dass es nicht Dragon Ball Z ist, sondern so Cell-Shading, das klassische Dragon Ball.
Ab 16.
Ab 16 wahrscheinlich mit viel Puff-Puff. Mein Favorit aber tatsächlich hier auf dem Nintendo DS Dragon Ball Z Attack of the Saiyans, was ein rundenbasiertes Rollenspiel ist.
Oh, Runden.
Mit so Rundenkämpfen und alles. Das fand ich ziemlich cool. Ist sogar in meine Top 101 gekommen.
Rundenbasiertes Rollenspiel hatte ich auch gespielt. Komplett auf Japanisch durchgespielt. Das erste Gameboy-Spiel, glaube ich.
Ja, es gab einige von denen, wo du eben die taktischen Kämpfe hattest. Es gibt ja auch viel von den Super Nintendo Games, die als Fanübersetzung für ROMs gekommen sind, wo die Leute mal dann, die nicht nur Fighting Games gewesen sind, wo du auch eben diese RPG-Komponente hast, die NES-Games.
Ja.
Wir haben natürlich, wenn dann mehr, die Fighting Games gezockt. Ne? Da gab es ja auch, wie ist das besonders schlecht auf der PlayStation 1?
Final Bout.
Du weißt sofort, was gemeint ist.
Ja, oh Gott, da komme ich auch in Teufelsküche mit. Ich habe es im Stream gespielt.
Ja.
Und ich habe es richtig niedergemacht. Oh. Weil es auch nicht besonders gut ist.
Final Bout ist auf Trash.
Es ist Trash. Und dann kommen natürlich in den Kommentaren.
Das ist mein Kindheitsspiel.
Das ist mein Kindheitsspiel. Das ist das beste Dragon Ball Spiel aller Zeiten.
Du musst dann aber auch sagen, wer das dann postet, deine Kindheit war Trash.
Alter. Und ich denke mir einfach so, ey, das ist das erste 3D Dragon Ball Spiel gewesen. Und die haben eine halbe Minute, eine halbe Minute, das wäre schnell. Die haben fast eine Minute gebraucht, sehr lang gebraucht, um sich nur umzudrehen.
Mhm.
Wenn du über den Charakter gesprungen bist, die Animationen waren einfach nur Trash. Du hattest sehr viele Charaktere, was ziemlich gut ist, aber es war nicht gut. Und du hattest noch Battle 22?
Ja, das war mehr so ein klassisches Fighting-Game dann, ne?
Genau, was 2D-Fighting-Game war, wo dann du, glaube ich, durch einen Cheatcode dann nochmal 5 weitere Charaktere dazu bekommst. Sehr viele Charaktere, gute Musik.
Ich weiß zu der Zeit, die Spiele sind extra teuer geworden, nachdem Dragon Ball so populär geworden ist durch den Manga und die Anime-Serie insbesondere. Es waren noch so Sachen, ich weiß gar nicht, ob die offiziell in Deutschland erschienen sind, aber in Frankreich hatte man natürlich sowas.
Frankreich-Import war bei uns genauso.
Und dann war es eben Frankreich-Import. Und ich weiß gerade, dass für Final Bout zum Beispiel, ist es Final Bout? Heißt es so?
Es ist Final Bout. Das ist
ja,
das finale Keilerei.
Oh, stimmt. Ich denke gerade an King of Fighters war Real Bout. Final Bout ist Dragon Ball.
Ja.
Aber das so, wo ich dann bei eBay oder sowas schaue, für so eine abgeranzte Frankreich-Ausgabe von dem Spiel, irgendwie so 120 Euro. Wo ich dann auch schon damals, da sage, heute wahrscheinlich noch irgendwie in Monte lässt das in Acryl gießen und ist dann für 50.000 Euro
verfügbar. Und trägt es dann im nächsten Wrestling-Match um Hals.
Ja, nee, das macht ja
Logan Paul.
Okay. Aber ich hatte zuletzt gesehen, dass Monte anscheinend auch für diese Grading-Sachen macht und dann irgendwie so Need for Speed so original gegradet für 10.000 Euro rumliegen hat.
Ist Need for Speed so viel wert? Das hätte ich nicht gedacht.
Ich glaube, wenn es gegradet von Monte ist,
ja,
ist es viel wert. Ist natürlich, ey, was die mit ihrem Geld machen, geht die natürlich was an, aber ich möchte nicht so viel Geld für so ein Spiel bezahlen.
Ist halt wie Logan Paul. Du kaufst dir eine Karte für 2 Millionen oder 6 Millionen in dem Fall und die ist nicht 6 Millionen wert, aber sagst du dann, die ist 6 Millionen wert, weil du 6 Millionen dafür ausgegeben hast.
Ja,
ich glaube, so funktioniert das.
Und sie wird dann eigentlich, an sich wird sie noch mehr wert, weil es ist diese Karte, die Logan Paul immer dabei gehabt hat und wo er dann die Wertsteigerung dann mitgemacht hat. Also ich wette, die kann er für 10 Millionen verkaufen mittlerweile.
Ich glaube nicht, weil die Karte an sich, wenn du die jetzt einfach so kaufst, immer noch 2 Millionen kostet.
Ich werde sie eh nicht kaufen.
Ja, werde sie eh nicht kaufen.
Von Logan Paul.
Mein erstes Dragon Ball Videospiel war tatsächlich Super Butoden 3.
Oh,
das
war auf dem Super Nintendo.
Genau, das war auf dem Super Nintendo. Das war eigentlich ziemlich cool, weil du konntest dann halt, weil die Charaktere ja alle fliegen können, mit einem Knopfdruck dann halt auch die Horizontale ändern. Also, dass die nicht mehr auf dem Boden kämpfen, sondern fliegen und dann teilt sich der Bildschirm.
Dann wird der Bildschirm aufgeteilt, damit man den Abstand auch einhalten kann.
Genau.
Und ansonsten wäre ja ein bisschen lame, wenn du den Mini-Abstand hast.
Ja, aber Super Butoden 3 ist letztendlich einer der schlechtesten Dragon Ball Spiele, weil die behandelt die Buu-Arc und hat, glaube ich, nur Charaktere gehabt. Wenn man so bedenkt, so den ersten und zweiten Teil, da sind viel, viel mehr Charaktere gewesen.
Man muss eigentlich diese vielen Sachen 8-Bit, 16-Bit so ein bisschen ausblenden. Da gab es natürlich recht viel aus dem Japan-Bereich. Es gibt auch so bei Arcade-Games, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, vor vielen Jahren haben wir mal so chinesische Rip-Off-Games oder so uns angeguckt im Retro-Club. Da gab es ja auch dieses Dragon Bowl, die Schüssel, was einfach, ich glaube, Ninja Gaiden mit Dragon Ball-Charakteren war, die Arcade-Version. Mhm. Es gibt auch so ein paar coole Arcade-Games, aber eigentlich so richtig mit der Popularität im Westen kam es ja nochmal, dass wir die Budokai Tenkaichi oder sowas bekommen haben, was dann auch immer noch, finde ich, cool ausschaut. Wir hatten nochmal Dragon Ball, hieß es da. Wie ist das Ding, was von Atari gemacht wurde für die PS2? Oh. Vielleicht war das Dragon Ball Z Origin oder so.
Oh Gott. Ah, stimmt, es gab ja noch die Atari-Spiele, bevor Bandai Namco angefangen
hat. Es gab ja viele, die auch nochmal ein bisschen adventure-mäßiger potenziell sein konnten. Hm. Ich habe mich an einen der Budokais satt gespielt und da brauchte ich für mich persönlich nicht nochmal Sparking Zero heißt es, glaube ich, das ganz Neue.
Was das ist das Neue, ja.
Kam, aber es gab zwischendurch immer wieder mal eins, was wieder, okay, jetzt kommt nochmal jetzt Raditz oder was ist hier los?
Ja, die erzählen immer...
Wieder wegen mit Cyberman kämpfen.
Die Dragon Ball Z-Geschichte wird immer gern erzählt. Es gab ja noch irgendwann einen Exklusive für die Xbox 360, was irgendwie auch gar nicht so schlecht
ja,
war. Aber es ist halt einfach so... Brauchst du das noch? Ich will einfach Classic Son Goku-Geschichten.
List of Dragon Ball Videogames, das geht zu Ende hier.
Es hört aber nicht auf.
Ultimate Battle 22, Shin Budokai, da Final Bout war 1997 rausgekommen.
Ja.
Handheld Console, Legacy of Goku finde ich immer noch geil.
Das war das Gameboy-Ding.
Genau, diese Top-Down-Action-Adventures. Ja. Budokai 2, ist das noch mit der coolen geklauten Musik? Oder war das Budokai Tenkaichi schon?
Oh,
Dragon Ball Z Sagas, das ist, glaube ich, das Atari-Game.
Das ist auch richtig schlecht.
Na, ich weiß nicht mehr. Okay.
Es gab irgendein 3D-Ding, was
also ich sehe hier 50% von 100 meist, 3,8. Ich hatte es irgendwie als nicht so schlecht abgesperrt. Vielleicht ist es für Dragon Ball-Spiele gar nicht so schlecht. Budokai Tenkaichi Super Dragon Ball Set für Arcade. Oh, das ist aber auch von Atari. Cell-Shaded 3D Fighting Game. Für Dragon Ball, wer hätte das gedacht?
Hm.
Hat ein bisschen bessere Wertung wahrscheinlich. Oh nee, 5 bis 6. Oder doch 70% Metacritic. Ist doch ein bisschen was. Nicht zu vergessen, dass eigentlich das allerbeste Dragon Ball Spiel, was aber auch später rausgekommen ist, Dragon Ball Fighters
Set. Ja, gut.
Weil das ist schon geil.
Er ist von Arc System, also.
Und es hat die Action, aber auch, es ist ein spielbarer Anime, einfach.
Es ist
schon ein
Brett. Also, selten so ein schönes und gutes Spiel gesehen, aber finde ich leider viel zu unübersichtlich.
Oh, weil was du im Stream bei dir mal spielen musst, ist das Dragon Ball Filmspiel für PSP.
Ich habe es schon gespielt. Es war fantastisch schlecht. Es ist reinste Katastrophe. Thumbnail ist auch, glaube ich, cursed bis zum geht nicht mehr.
Oh, guck mal, die 360-Generation, PS3 360.
The Burst Limit,
Raging Blast.
Oh, Kinect nicht vergessen.
Oh, was war, wo du Kamehameha gemacht hast?
Ja,
Kinect,
mit der Kinect-Kamera.
Da ist es, genau. Gohan, Goten und Goku auf dem Cover, 2012 rausgekommen. Budokai HD Collection gab's für PS3, okay, ganz vergessen.
Dragon Ball Evolution gab's nur für PSP.
War nur PSP,
war
ne?
PSP-exclusive.
Dragon Ball Xenoverse gibt's ja auch zwei Sachen.
Ja, Xenoverse ist immer noch sehr beliebt. Es wird ja immer vermutet, dass ein dritter Teil gerade in Entwicklung ist.
Xenoverse war ein bisschen so, du spielst zwar selber daheim, aber es hatte so einen leichten MMO-Charakter, oder? Es hatte ja zumindest so Hub-Welten, wo man rumgelaufen ist.
Ja, die Hub-Welten, die werden jetzt immer wieder eingeführt. Also hat jetzt fast jedes Spiel tatsächlich. Das letzte, was erschienen ist, Dragon Ball Breakers, falls du dich noch daran
erinnerst.
Dead
das,
by
ist,
Daylight
ist
mit,
das, das,
mit Dragon Ball.
Ah, okay. Ich hatte irgendwas Dragon Ball-mäßiges 2018 in Japan gesehen, in den Spielhallen. Aber ich glaube nicht, dass es Breakers war.
Ja,
es war vielleicht eine Umsetzung von diesen Kartengames mit den neuen erfundenen Charakteren.
Ja, Dragon Ball Xenoverse hat halt sehr viele selbstgemachte Charaktere. Da baust du ja auch deinen eigenen Charakter zum Beispiel.
Dragon Ball Heroes Ultimate Mission, kann es das sein? Dragon Ball Z Extreme Botulin Fusions. Fusions klingt nach was?
Auf Fusions, da konntest du alle Charaktere untereinander fusionieren. Das waren 3DS-Titel.
Arcade Games, da steht bestimmt hier. Tab Battle, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends.
Ja, Dokkan Battle ist mittlerweile auch für die Switch erschienen.
Ich glaube, das ist das, was ich in den Arcades gesehen habe.
Dragon Ball Legends ist ein Mobile-Game.
Ja, Fighting and Strategic Card Battling gab es auch in der Arcade in Japan.
Ah, okay.
Es
gibt einfach so viel, also da blickst du einfach nicht mehr durch. Also.
Wobei, nee, das hier ist Japan, Android und sowas, dann vielleicht ein anderes, aber ähnliches wohl in der Arcade. Ach, bin ich schon bei Mobile Games runtergerutscht. Dragon Ball Heroes 2010 auf dem 3DS in Japan.
Was alles gibt.
Ja, du wirst wahrscheinlich bei dir auch nochmal ein paar Sachen ausprobieren oder machen in den nächsten Wochen und Monaten, oder?
Ja, also ich will ja unbedingt noch den DLC spielen zu Dragon Ball Z Kakarot, weil Dragon Ball Z Kakarot nochmal auf der PS5 gespielt zu haben, ist echt gut, weil du hast da 60 FPS, es läuft butterweich und vor allem diese wichtigen Sequenzen, die sie nachstellen, also es ist halt sehr emotional, vor allem wenn du jetzt die Serie gesehen hast oder den Manga gelesen hast und dann halt das nochmal siehst, wie sie es nochmal nachstellen, das ist schon sehr, sehr schön. Auch der letzte Kampf zum Goku gegen Buu und dann läufst die ganze Zeit im Hintergrund die Dragon Ball Musik, also das haben die schon echt gut gemacht und auch mit dem DLC, ich glaube jetzt, oh Gott, hau mich kaputt, wenn ich es falsch liege, 35. große Turnier, wo Son Goku gegen den jungen Piccolo kämpft, haben die da auch nochmal mit eingebaut und das macht einfach so viel Bock, das zu spielen, weil, ey, du kennst es und jetzt haben sie es nochmal eingebaut, haben die nochmal die Signature Moves und Momente mit eingebaut. Es macht schon viel Spaß.
ich muss es eigentlich auch mal anfangen jetzt hier. Ich kann, also das Maximum war das, wo die Session, die wir gemeinsam gemacht haben.
Ja,
es, halt es hat mich schon mehr abgeholt als, sagen wir mal, One Piece World Seeker.
World Seeker war totale Katastrophe.
Also da, ich mochte ja das One Piece RPG, was letztes Jahr rausgekommen ist.
Das war cool, ja.
Ja, es hat mir sowas in der Form von, mit Dragon Ball hätte ich natürlich auch durchaus Bock, mit dem Kampfsystem und allem.
Und es ist auch überwiegend vertont. Das ist auch noch das besonders gut. Also ich kann
so... Gib mir die deutsche Vertonung dann nochmal. Gib mir Anime-Spiele mit deutscher Synchro.
Du hast ja mit Naruto das allererste gehabt.
Endlich mal.
Naruto Ultimate Ninja Storm Connect?
Ja, mit was ja das ultimative zusammengesammelte Game ist, wo jetzt alle Charaktere von allen verschiedenen...
Ja. Es ist leider nicht so ein gutes Spiel geworden, wie man sich erhofft.
Aber es ist ein Fighting-Game, oder?
Es ist ein Fighting-Game, aber die haben halt ein bisschen gemogelt, als sie gesagt haben, hey, das ist jetzt das ultimative Naruto-Spiel, weil da denkt man sich so, okay, du hast Naruto Ultimate Ninja Storm 1 bis 3 mit eingebaut, aber letztendlich ist es halt so, du hast Naruto Ultimate Ninja Storm alle Charaktere genommen, aber der Singleplayer-Modus, wo du halt frei durch Konoha Gakure herumgehen konntest, haben die rausgenommen. Ja, das war das Besondere damals.
Und deshalb für mich immer noch meine Favorisierten, die beiden auf Xbox 360, Naruto Broken Bond und wie hieß das erste nochmal, aber wo du tatsächlich durch Konoha dann durchlaufen kannst und das Action-Adventure-mäßig.
Die Ubisoft-Spiele, ja.
Habe ich mir extra nochmal geholt dann für die 360.
Ja, die waren gut. Also so. Ultimate Ninja Storm ist, glaube ich, letztendlich immer noch eines der beliebteren.
Ja. Da ich nicht mehr so viel in neueren Mangas und Animes drin bin, ich konnte jetzt nicht so viel mit den Demon Slayer-Spielen anfangen und solchen Sachen.
Die spielen sich genauso.
Ja. Ich kann nicht mit dem Franchise was anfangen, meine ich auch eher. Ne?
Ah, okay.
So, vor wegen allem, so diese Charaktere interessieren mich nicht so besonders bisher.
Jujutsu Kaisen, schlechteste Spiel, das dieses Jahr mittlerweile erschienen ist.
Ich will so ein Splatter Chainsaw Man Spiel haben.
Ah, das wäre eigentlich ziemlich cool, so wie hier Mad World.
Das wäre geil.
Ja.
Oder nimm mal so ein Devil May Cry-Style-Game, wo du mit dem Chainsaw Man dann so die Kombos und alles machst. Wäre eigentlich schon ganz cool.
Das fand ich ziemlich.
Oder eine Minigame-Sammlung, wo er zum Holzfäller wird.
Ja, Minigame-Sammlung, ja gut. Wo du aber den kleinen Hund benutzen willst, Fuji da. Das wäre eigentlich ziemlich cool.
Ja, wir werden, wie gesagt, in der nächsten Zeit, du wirst einiges nochmal dazu machen. Ich guck mal, ob ich mich dann nochmal für den Retro-Club zusammensetzen kann, weil da gibt's auch nochmal ein bisschen Spotlight eben abseits der großen Dragon Quest und andere Sachen. Wie gesagt, wenn ihr über die Spiele ein bisschen mehr was hören wollt, check gerne mein Video auf dem YouTube-Kanal dann aus, für rpgheaven.de dann, aber mal sowas wie eben das Dr. Slump-Spiel für PS1, die Gogo Ackmann-Umsetzung, die wir für Super Nintendo bekommen haben, Tobal Nummer 1, Fighting Game für die PS1, wo er das Charakterdesign gemacht hat dafür.
Oh, wenn wir gerade dabei sind. Weißt du, worüber ich mich freuen würde von so einem Toriyama-Spiel?
Mhm.
Rennspiel, tatsächlich.
Oh, das wäre geil. Er ist ja auch Rennfan gewesen.
Er ist ein Rennfan gewesen. Er hat ja auch für Ayrton Senna, hat er, glaube ich, auch ein Bild gezeigt.
Es gibt den McLaren von Ayrton Senna dann im Dragon Ball Design, wo Goku und die anderen drin sitzen.
Und auch wenn du dich halt so seine Konzeptzeichnungen und Artworks anschaust, er zeichnet so geile Fahrzeuge, also so fantasievolle Fahrzeuge oder Maxed, wo man herumreisen und rumfahren kann, da denke ich mir halt einfach so, ey, warum macht ihr nicht irgendwie so ein Rennspiel dazu?
Sein Vehikeldesign war fantastisch. Also gerade so, all die verschiedenen Gefährte, die Bulma dann überhaupt hatte und dieses coole Motorrad und allem drum und dran.
Absolut. Und da denke ich mir halt einfach, warum macht ihr dazu nichts? Aber wir kriegen jetzt das 20. Dragon Ball Spiel, wo man halt irgendwie seinen eigenen Charakter erstellen kann, wo alle natürlich die überhohe Stirn haben, was so ein bisschen seine Krankheit war damals beim Charakterdesign. Da kann man auch sagen, ey, bei Matt Groening haben alle Überbiss. Selbst das Raumschiff hat einen Überbiss.
Mittlerweile passt es, weil Handys sind Hochkantformat, da können auch alle gerne eine hohe Stirn haben.
Ja, ganz im Ernst, ich dachte mir auch immer so, als ich die Spiele gespielt habe, ey, mach die Haare kurz weg und wir haben die Stirn bis zum Himmel.
That's the joke. Kennst du noch die Coneheads? Da kommt es her.
Ja, ich fand die mal gruselig.
Schön zum Zahnarzt gehen mit den 7 Zahnreihen.
Die sahen alle wie Zäpfchenköpfe aus.
Ja, das sind sie auch.
Ja.
So lustig war der Film am Ende auch nicht. Denn ihr könnt gerne über Social Media gerne nochmal weiter eure Gedanken machen. Also ich fand es übrigens auch sehr toll für die Leute, die das Video bei mir geschaut haben, dass ihr eure Geschichten da mal reingeschrieben habt. Man sieht es eben, jeder hat, glaube ich, wenn man irgendwie rudimentär Interesse an Manga und Anime hatte, irgendwo ist man schon dann mit Toriyamas Schaffen verbandelt gewesen und ganz zu schweigen eben von solchen Märkten eben wie Lateinamerika und so weiter. Was da, das ist teilweise, als ob die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen haben, wenn sie Open-Air Dragon Ball-Folgen geguckt haben.
Ey, das ist ja auch ganz verrückt, ne? Dass die dann auch hier mit Toei Animation dann abgesprochen haben, ey, die letzten Folgen von Dragon Ball Super wollen wir jetzt Public Viewing haben.
Und, wir können uns ja noch an die Videos erinnern, wie die da abgegangen sind.
Alter, ich wäre gern dabei gewesen.
Das ist happy, ja genau, fast wie im Kino, wie wir es dann da hatten.
Ja, aber als Public Viewing, das ist wirklich wie eine Weltmeisterschaft, die man sich da anschaut.
Ist mir lieber als die Fußball-Weltmeisterschaft. Gesellschaft dann.
Ja, aber du weißt, dass da jemand gewinnen wird.
Genau, ich weiß, dass so ein Goku gewinnen wird, aber das ist auch vollkommen okay. Du hast eine bessere Garantie, da Spaß zu haben, als beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Was soll ich sagen? Ich habe hier HSV nur in Hamburg. Alles traurig seit Jahrzehnten.
Du hattest vor 20 Jahren noch Otto Rehhagel gehabt mit Griechen.
Ja, aber da sage ich auch immer gerne wieder. Also es war natürlich großartig, dass wir die Europameisterschaft gewonnen haben 2004. Ich weiß ganz genau mit der griechischen Mentalität, wir werden nie, nie wieder in Jahrtausenden was im Fußball leisten. Ja, wir haben unsere Euromeisterschaft, das war's. Wir haben unsere Arbeit getan. Es wird nie wieder irgendetwas geben, wo Griechenland was leisten wird im Fußball.
Es ist okay, immerhin einmal.
Genau, immerhin einmal und dann passt es.
Ja, es gibt Leute, die haben immer noch nicht.
Wir haben auch den Eurovision dann gewonnen, im Jahr darauf Griechenland.
Ja, siehst du, also Griechenland hat so viel schon erreicht.
Ey, 2004 war Europameisterschaft. Da haben wir auch Olympische Spiele ausgetragen. Plus dann, ich glaube, das Jahr darauf war der Eurovision, den wir gewonnen haben, oder zumindest. Das war so all signs to Greece und dann kommt Wirtschaftskrise.
Stimmt, oh Gott. Oh nein.
Wirtschaftskrise.
Oh nein.
Und seitdem, wie teuer so ein Gyros ist, ja zahlt das doch hier alle Deutschen hier. Dann hilft ihr uns da ein bisschen.
Oh Gott.
Diese Angela Merkel hat uns wieder alle weggenommen, weißt du. Er ist alles noch Frau Merkels Schuld.
Die griechische Renaissance wird schon kommen.
Ja, wird irgendwann. Ja. Wir machen einfach, wenn die Leute hier bereit sind, für Döner 10 Euro zu bezahlen, dann machen wir den Gyros für 9. Und dann kaufen die Leute wieder mehr Gyros.
So Leute, nachdem Wirt und ich uns über Akira Toriyama unterhalten haben, wollten wir noch ein kleines bisschen über Wirts Japan-Trip uns austauschen und meinen eigenen Erfahrungen, die ich bereits vor einigen Jahren machen konnte. Statt einem kurzen Part ist ein fast 1,5 Stunden extra Podcast draus geworden. Deswegen machen wir an dieser Stelle mal Schluss und ihr hört den dann beim nächsten Mal mit lauter Anekdoten, Erfahrungen und Tipps, was ihr bei einer möglichen Japan-Reise auch selbst dann beachten solltet. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei auf plauschangriff.de und auf rocketbeans.tv und habt eine schöne 2 Wochen Zeit bis dahin. Tschüss.